Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Hammer, ich feiere total diesen Tag heute. Nicht nur, weil die Sonne scheint, auch wenn es kalt ist, irgendwie der Winter wieder da ist, aber was für eine Hammerzeit wir doch gerade hatten im Lobpreis, oder? Die Gegenwart Gottes war so krass da und ich habe so gemerkt, wie Gott mir aufs Herz legt, einmal zu sagen, ey, er sieht jeden Einzelnen, der heute da ist. Er sieht dich in deinen Herausforderungen, in deinen Nöten, in deinen Lasten, die du mit dir rumträgst. Und er ist ein Belohner. Er sieht dein Abmühen, er sieht auch dein Wohlwollen, er sieht das alles. Und halte fest, er wird dir dein Belohner sein. Hey, wie wäre es, wenn wir einmal kurz nochmal, bevor wir ins Wort Gottes gehen, beten, dass Gott heute da ist. Gott, wir danken dir dafür, dass du heute wirklich hier bist, Herr, dass wir deine Gegenwart merken, Herr, deine Gegenwart, die Leben verändert, die eine 180-Grad-Wende bringt. Herr, danke Gott dafür. Wir richten uns aus nach dir und wir geben dir unser Herz, dass du unser Herz doch transformieren würdest. Herr, danke, Herr. Amen. Amen. Was für eine coole Predigtserie wir doch aktuell haben, Revolution des Herzens. Wir dürfen uns aufmachen und lernen von Gott, was es bedeutet, eine Revolution des Herzens zu vollziehen. Und da dürfen wir in die Bergpredigt hineingehen und Jesus setzt einen unglaublich neuen Maßstab, der damals schon die Gesellschaft unglaublich herausgefordert hat, aber die auch heute unsere Gesellschaft, uns in unserem Alltag, in unserem Leben extremst herausfordert. Wen hat es bisher die letzten zwei Wochen schon herausgefordert? Okay, keiner fühlt sich, okay, da doch ein paar. Aber was für coole Wahrheiten, oder? Zorn und Wut, damit richtig umzugehen, nicht zu urteilen. Und ich glaube, es waren zwei Tage nach der Predigt von Joachim über Zorn und Wut. Ich saß im Auto und hörte im Radio, wie der Moderator doch tatsächlich aufruft, seinem Wut und seinem Zorn den anderen Autofahrern gegenüber wirklich Raum zu geben. Da war ein Anrufer und die hat dann wirklich drauf losgeschimpft, auf Einladung des Moderators. Ja, schieß mal los, wie beschimpfst du denn deine Mitautofahrer, die gerade mit dir unterwegs sind? Ich so, das hat mich sowas von schockiert, weil was, in was für einer Welt leben wir, wo sowas gerechtfertigt wird, wie sowas öffentlich so dargestellt wird, als ob es okay ist, andere zu beschimpfen. Unsere Mitmenschen zu beschimpfen, zu spotten über sie. Wirklich, sie legte dann wirklich los. Ich so, puh, meine Güte. Aber genau deswegen ist es so relevant. Es ist nicht ein Geschichtsbuch, die Bibel, was damals relevant war, sondern es ist relevant auch heute noch. Amen. Auch heute noch dürfen wir lernen, was es bedeutet, sein Herz zu transformieren, zu umzudenken, wie uns Paulus auch aufruft dazu, unsere Gedanken zu verändern und uns nicht anzupassen, wie die Welt heute tickt, sondern wie Gott tickt, wie sein Reich tickt. Denn das war Jesus' Mission, nicht wahr? Jesus kam auf die Erde und bevor die Bergpredigt losging, lesen wir Matthäus beschreibt es, Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft, also die Neuigkeit, das Evangelium vom Reich Gottes. Und das Wort, was hier im Griechischen benutzt wird, ist ein Wort, was auch im militärischen Sprachgebrauch damals gang und gäbe war, nämlich wenn in einer Kriegssituation oder nach einer Kriegssituation ein Sieg erreicht wurde. Dann ist ein Botschafter ins Heimreich gegangen und hat voller Freude verkündet, wir haben gesiegt. Wie cool ist das? Und das war bevor Jesus am Kreuz gestorben ist und wirklich die Macht des Bösen besiegt hat. Davor hat er schon verkündet, dass er gesiegt hat. Wie cool ist das? Wie cool ist das? Und das ist eigentlich die Kernessenz, so der Kerngedanke der ganzen Bergpredigt, dass sein Reich schon gekommen ist, dass sein Reich schon jetzt erlebbar ist, heute, hier und jetzt, nicht nur vor 2000 Jahren, auch in deinem Leben. Und das ist, was so unglaublich revolutionär ist, weil es ein Königreich ist, was gegen die Gesellschaft geht, was gegen jedes logische Denken geht. Und da dürfen wir uns herausfordern lassen und schauen, wie hat Jesus eigentlich seine Bergpredigt begonnen. Weil wie er das begonnen hat, ich glaube, da ist so ein Fokus da drauf. Irgendwo ist es auch in den ersten 12 Versen seiner Bergpredigt eine kurze Zusammenfassung von der gesamten Bergpredigt, der ganzen 3 Kapitel. Und er beschreibt aber dort einen Zustand, nach dem wir, glaube ich, alle nachjagen, nacheifern. Nämlich, was es bedeutet, glücklich zu sein. Wer von euch möchte alles glücklich sein, ein erfülltes und glückliches Leben haben? Okay, das ist doch die Mehrheit. Mega, sehr cool. Ich würde jetzt einfach die Frage stellen und sei mal ganz ehrlich zu dir selber. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Wenn du ganz ehrlich zu dir bist und jetzt außer Acht lässt, was eigentlich wirklich die richtige Antwort ist, im Kindergottesdienst immer, die richtige Antwort ist immer Jesus. Aber was beschäftigt gerade? Was treibt dich um? Wonach eiferst du nach? Was möchtest du unbedingt haben, wo du denkst, das macht mich glücklich? Ist es eine bezahlbare Wohnung in Berlin? Ist es ein Haus? Ein noch größeres Haus? Familie? Einen Partner? Eine Ehe? Ein anderes, ein besseres Auto mit mehr PS? Keine Ahnung, ein Elektroauto? Gesundheit? Menschen, die dich mögen, hey, dass dein Club in der Champions League gewinnt, Bundesliga ist ja schon getan, ne? Leverkusen, yay. Yeah. Tut mir leid für alle Bayern-Fans. Vielleicht. Ich bin Fußballmama, also ich bin auf dem neuesten Stand. Jürgen wünscht sich einen Aufstieg seines Clubs. Hey, aber was brauchst du? Ja, jetzt einfach Spaß beiseite, aber was brauchst du, um glücklich zu sein? Kennt ihr das auch, dieses Gefühl von, oh, wenn ich das erreicht habe in meinem Leben, wenn ich das bekommen habe, dann bin ich glücklich. Hey, wenn ich einen Partner habe, oh, dann bin ich glücklich. Dann habe ich einen Partner, dann merke ich, oh, der Partner ist toll, aber kein Mensch kann mich glücklich machen. Es wäre dumm, jemand anderen die Last aufzulegen, dafür verantwortlich zu sein, dass ich glücklich bin. Aber dann denkst du, oh, wenn ich eine höhere Position in meinem Job bekomme, wenn ich eine Gehaltserhöhung bekomme, wenn ich dann mehr Geld habe, dann kann ich mehr rumreisen, dann bin ich glücklich. Dann kommst du von deiner Reise zurück und du landest wieder im Urlaub und im Alltag. Und das wär's, oder? Wieder im Urlaub landen. Dann landet man im Alltag und irgendwie merkt man, dass dieses ständige Suchen nach, oh, was mich befriedigt, was mich glücklich macht, irgendwo, egal was man erreicht hat, es erfüllt doch nicht das, worauf wir gehofft haben. Wer kennt es? Aber irgendwo ist das doch unsere Kultur, unsere Gesellschaft, die uns das vermittelt. Wir müssen nach Dingen suchen, die uns glücklich machen oder uns selber zusammenschustern. Hey, wie würden, der Anfang der Bergpredigt beginnt, bekanntlich, wenn du es nicht weißt, ich verrate es dir, glücklich zu preisen ist der Mensch, der. Wie würde vielleicht dieser Beginn der Bergpredigt heute, na gut, nicht aus Jesu Mund, aber wenn wir das auf heute übersetzen würden. Hey, ich habe mir da mal ein bisschen überlegt, was das heute bedeuten wird in unserer modernen Welt. Glücklich ist der Mensch, der eine gute Work-Life-Balance hat, der alles unter einen Hut bekommt, Kinder, Karriere, Job, Arbeit, ist alles dasselbe, Sport, Garten, Hobby. Glücklich ist der Mensch, der alles unter Kontrolle hat und auf keinen angewiesen ist und unabhängig ist. Glücklich ist der, der vollste Gesundheit genießt. Glücklich ist, wer Karriere macht. Glücklich ist, wer genug CO2 einspart. Glücklich ist, der 10.000 Follower auf Instagram hat und seine Reels viral gehen. Glücklich ist, wer es im Leben leicht hat und keine Herausforderungen entgegensteht. Seien wir doch mal ehrlich, das ist doch das Bild, was uns vermittelt wird. Das ist das Bild, was uns vermittelt wird. Du brauchst diese Dinge, diese Ideale und wenn du das erreicht hast, dann bist du glücklich. Dann sind wir glücklich. Aber es, wie gerade eben schon gesagt, irgendwie erfüllt es uns nicht. Und die Welt stellt es so dar, du musst alles dafür tun, für dein Glück, um dein Glück zu erreichen. Es treibt die Menschheit schon von Anfang an herum, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und was Jesus uns hier aufzeigt, ist extrem herausfordernd, Das möchte ich schon mal uns vorwegnehmen. Aber das werdet ihr selber gleich merken, wenn ich hineingehe, weil es so dem entgegensteht, was geprägt wird, was diktiert wird in unserer Welt. Gehen wir einmal rein und lesen uns einmal den Beginn der Bergpredigt durch, womit Jesus wirklich seine Zuhörer gecatcht hat. Matthäus 5, 1 bis 12. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann, sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Lass das mal sacken. So komplett entgegen dem, was für eine Vorstellung wir manchmal vermittelt bekommen oder vielleicht selber haben, was Glück bedeutet. Weil mal ganz ehrlich, ich habe das auch ganz oft einfach nur, bin ich so drüber hinweg gelesen über diese Stelle, weil ich das so nicht zusammenpacken konnte in meinem Gehirn. Das hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Das war nicht logisch. Wieso soll bitte jemand glücklich sein, der arm ist, der trauert, der Hunger leidet und durstet, der verfolgt wird? Das ist ganz schön krass, weil eigentlich stellen wir uns vor, dass Glück genau das bedeutet, wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, oder? Und das ist das Krasse, dass Jesus uns hier heute einlädt, unsere Perspektive vielleicht zu switchen, zu verändern, anzupassen. Und er fragt dich heute, bist du bereit dazu? Weil er bringt uns hier quasi das Rezept zum Glück, den Weg zum Glück. Und vielleicht ist es ja auch, ne, wenn du dich in deinem Leben, wenn du dich hineinversetzt, womit du gerade strugglest, hey, wenn wir uns überfordert oder machtlos oder kraftlos fühlen oder gestresst fühlen, dass dann genau der Punkt ist, wo sein Reich kommen kann, wo Himmel die Erde berührt, wo er einen Unterschied machen kann in unserem Herzen. Hey, ich versuche heute eine Unmöglichkeit, nämlich alle ein bisschen anzuschneiden, ist es wirklich ohne den Anspruch der Vollständigkeit. Aber ich möchte heute einfach zum Nachdenken anregen, was Jesus hier denn eigentlich meint. Okay? Seid ihr neugierig? Okay, ich bin auch neugierig. Nein, Gott ist so gut. Und wie wäre es, wenn wir heute unsere Perspektive verändern lassen und ergreifen können, was das wahre Glück bedeutet. Hey, gehen wir rein in den ersten Seligpreisungsspruch. So nennt die Bibel das aus den früheren Übersetzungen Seligpreisungen, glückselig war das frühere Wort. Glücklich sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Okay, die arm sind, würden wir nicht meinen. Wir wollen alle irgendwo materiell Wohlstand gesegnet sein und so weiter und so fort. Aber hier beschreibt es einen Zustand des Geistes. Im Originaltext steht hier, die arm sind im Geist. Das bedeutet, das ist ein Zustand, in dem wir uns befinden, in unserem Geist. Wir bestehen aus Körper, Seele und unserem Geist. Und wir erkennen an und leben in einem Bewusstsein, dass wir Gott brauchen. Dass wir Gott brauchen und ohne ihn wir kraftlos und machtlos sind. Ja, dass es nichts ist, das, was wir aus eigener Kraft, aus eigenem Hinzutun tun können, um unsere Freikarte in den Himmel uns zu erarbeiten. Dass wir anerkennen, unser Abmühen bringt mich nicht weiter. Ja, er steht vor einer Zuhörerschaft von religiösen Gruppierungen, von religiösen Leitern, die durch ihr Leben gegangen sind und Checklisten geführt haben. Ich habe gebetet, check. Ich habe die Bibel studiert, check. Ich habe sogar von Kümmel und Dill und was weiß ich was noch, Minze, den Zehnten gezahlt. Check. Yeah. Jesus sagt über diese religiösen Leiter, wehe euch, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Es geht nicht darum, etwas zu tun und unsere Beziehung mit Gott irgendwie auf diese Ebene herunterzuschrauben, hey, ich muss was leisten, damit ich ja irgendwie vor Gott kommen kann oder dass ich in den Himmel kommen kann oder dass ich ewiges Leben habe, sondern es ist dieser Ansatz von, ich habe ein Bewusstsein dessen, dass ich Gott brauche. Und wie krass ist das, weil ich habe das schon so oft gehört von Freunden, Bekannten, Menschen, die Gott noch nicht kennengelernt haben. Ich brauche Gott nicht, ich bin doch gesegnet, ich habe alles, was ich brauche. Aber wenn wir uns eingestehen, dass wir aus unserem Hinzutun, was nützt es mir, dass ich hier auf der Erde gesegnet bin, aber wie steht es um mein geistliches, seelisches Heil? Hey, das Glück in deinem Leben kommt nicht von irgendwelchen äußeren Umständen, von Geld, Beziehung oder dass du irgendeine Checkliste abhakst, sondern dass du von Gott abhängig bist. Ich schaffe es nicht ohne Gott. Ich schaffe es nicht ohne dich, Herr. Ich habe die Weisheit nicht gefressen. Ich kann es nicht aus mir heraus. Ich bin auf dich voll und ganz angewiesen. Und das ist so der Hauptpunkt. Die, die das ergreifen, denen gehört das Himmelreich. Denen gehört das Himmelreich schon jetzt. Erde, Himmel kommt in Berührung mit der Erde in uns, in unserem Herzen, wenn wir ergreifen, dass wir Gott brauchen. Zweiter, glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Hey, vielleicht müssen wir hier einmal verstehen, was mit Trauern gemeint ist. Und oft wird es auch so ausgelegt, diese Stelle, dass Jesus, also wenn wir durch Jesus Augen schauen, was ist es, wieso Jesus trauert? Ja, weil wir in Sünde sind, weil wir Sünde in unserem Leben haben und Sünde bedeutet nichts anderes, als von Gott getrennt zu sein und das sollte uns traurig machen, weil es Gott auch traurig macht. Aber ich verstehe das so, dass wenn wir das anerkennen und in dem Bewusstsein leben von der ersten Seligpreisung, dass ich mit Gott verbunden sein will und ihm nahe sein will, dass ich dann auch mich alles dran setze, nicht von ihm getrennt zu sein. Und eine andere Auslegung auf dieses Trauern ist, wenn wir in die Bibel reinschauen und uns anschauen, in welchem Zusammenhang haben Menschen getrauert. Und da lesen wir natürlich auch darüber, dass Menschen getrauert haben. Und was wir auch vielleicht am greifbarsten irgendwo verstehen können, ist, wenn wir Menschen verloren haben in unserem Leben, wenn uns geliebte Menschen, wenn sie gestorben sind und dann getrauert wird. Wenn wir Josef nehmen, der seinen Vater Jakob betrauert in Ägypten. Die haben 120, ein bisschen mehr als 120 Tage öffentlich getrauert. 40 Tage einbalsamiert, 70 Tage lang als ganze Nation getrauert. Und dann noch, als sie die Leiche überführt haben, 7 Tage lang in Israel. Sie haben Raum gegeben zum Trauern. Sie haben nicht einfach sich abgelenkt und ja komm, ich mache den Alltag jetzt weiter, sondern sie haben Raum gegeben für ihre Trauer. Aber an anderer Stelle wird auch beschrieben, dass getrauert wird oder dass Trauer bedeutet, wenn man wartet auf die Wiederherstellung von etwas, was kaputt gegangen ist, wo Gottes Zusprüche und Verheißungen erfüllt werden. Ein Warten darauf, dass die Zusprüche Gottes erfüllt werden. Wie zum Beispiel bei Esra oder Nehemia, wenn wir an das babylonische Exil denken, wie Jerusalem zerstört worden ist. Und sie waren voller Trauer und haben gefastet und gebetet und sie haben dem Raum gegeben. Oder Jesus selbst. Ja, wenn Jesus das ultimative Beispiel ist, ja, dessen Leben, das komplett alles bestätigt, was er sagt. Jesus ging zu Lazarus, nachdem Lazarus gestorben ist. Und er hat nicht alle einfach so von oben herab beruhigt, hey, wieso heult ihr hier rum? Ich bete jetzt für den und der wird gleich wieder leben. Und Jesus, wir lesen, Jesus hat auch geweint. Jesus war auch traurig und hat das zugelassen. Also durch die ganze Bibel lässt sich beobachten, dass Menschen sich der Trauer nicht abwandten, sondern es wirklich dem Raum gegeben haben. Und das bedeutet, übersetzt auf unseren Alltag, auf unser Leben, ganz praktisch gesehen, hey, dass wir zulassen in unseren Herausforderungen, die wir durchgehen, dass sie schwer sind und dass sie vielleicht uns herausfordern. Aber dass wir die Dinge nicht einfach nur ablegen und die kleinreden, sondern dem Raum geben, hineinzugehen und damit zu arbeiten, Prozesse durchzugehen und uns nicht mit Dingen ablenken, sondern anerkennen, ja, es ist schwierig, aber wo nicht getrauert wird, dort kann man auch keinen Trost erlangen. Wenn man es unter den Teppich kehrt, kann man nicht getröstet werden. Dann frisst man nur irgendwas in sich herein und wird krank. Aber wir dürfen eine Hoffnung haben, eine ewige Hoffnung haben, die nicht von dieser Welt ist, dass einmal alle Tränen abgewischt werden, der Tod nicht mehr sein wird, keine Krankheiten mehr, come on, die Trauer für eine Zeit ist okay, aber Tränen dürfen wir irgendwann abwischen, weil wir wissen, Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle in unserem Leben. Ich verstehe nicht alles, aber ich darf wissen, dass er alles zum Guten wenden wird und er mich tröstet. Wie cool ist das? Was für eine Revolution ist das? Was für ein Umdenken ist das, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, selbst wenn es schwer ist? Hey, da ist ein Lichtblick, da ist ein Lichtblick und ich halte fest an den Verheißungen Gottes. Dritte Seligpreisung, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land als Besitz erhalten. Sanftmut. Was bedeutet Sanftmut? Wenn wir Sanftmut irgendwie unter die Lupe nehmen oder uns überlegen, irgendwie klingt da irgendwas von Schwäche mit. Man ist sanftmütig, man nimmt sich zurück und man stürmt nicht so vor. Aber es soll nicht eine Schwäche bedeuten, sondern wenn man hier in den Urtext reinschaut, dann bedeutet dieses Wort Stärke unter Kontrolle ausüben. Was bedeutet das? Ein ganz banales Beispiel. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin eine Fußballermama. Und als meine Kinder noch klein waren, wer mich kennt und meine fußballerischen Fähigkeiten kennt, der kann sich vorstellen, dass es vor einer langen Zeit war. Weil es gab eine Zeit tatsächlich, wo ich mit meinen Kindern Fußball gespielt habe und ich konnte ihnen den Ball abnehmen und ich war voll im Vorteil und ich hätte die voll fertig machen können. Aber ich habe ihnen erlaubt oder ich habe es zugelassen, dass sie mir den Ball abnehmen können. Ja, ich habe nicht auf meine Kraft beharrt und sie durchgesetzt, sondern ich habe Sanftmut geübt, indem ich meine Kraft, mein Können kontrolliert habe, nur damit sie Erfolgserlebnisse haben, dass sie Spaß haben und des Spaßes willen, dass sie erbaut und erhoben werden. Im Gegenzug dazu kriege ich jetzt aber von ihnen nicht so viel Sanftmut zurück. Die sind echt krass. Okay, ich spiele kein Fußball mehr. Aber Sanftmut will gelernt sein. Und in unserer heutigen Gesellschaft ist es doch so oft dieser Spruch Dreistigkeit. Wie Dreistigkeit siegt. Und Dreistigkeit, wenn wir einfach festhalten, ich gebe alles, damit ich glücklich bin, dass ich vorankomme, möge es kosten, was es wolle. Keine Rücksicht auf Verluste. Wer hat alles schon so eine Sprüche gehört? Ja. Aber dazu ruft uns Gott nicht auf. Sondern die Kunst ist es, in Gott zu ruhen und zu wissen, er ist es, der für mich kämpft. Ich vertraue auf ihn. Er ist in Kontrolle und er sieht mich und ich muss nicht mich durchboxen, komme was wolle, Ellenbogengesellschaft etc., sondern treu dranbleiben und hier die Prinzipien seines Königreiches beherzigen. Und ich darf wissen, dass er meine Kämpfe kämpft. Und die, die das beherzigen, die werden das Land besitzen. Was bedeutet das? Das bedeutet, die werden ihren Raum, ihr Land einnehmen, was Gott für sie vorgesehen hat. Das bedeutet Einfluss. Wenn man Land eingenommen hat, Einfluss und Macht und Kraft und Wachstum, die dürfen dann ihr Land einnehmen. Die segnet Gott dann zurück. Wie großartig ist das? Ich brauche nicht jetzt auf den Tisch hauen. Ich brauche nicht mich profilieren. Ich brauche nicht im Mittelpunkt stehen, sondern ich darf sanftmütig durchs Leben gehen. Diejenigen, die sanftmütig sind, die erben das Land. Come on, wie großartig. Wie großartig. Es war die dritte Zutat zum Glück. Okay? Wer arm ist, wer trauert und wer sanftmütig ist. 4. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Hey, wer von euch hatte schon mal richtig doll Hunger und Durst? Okay? Ich glaube, ganz krass hat das hier noch keiner erlebt, was es bedeutet, fast zu verhungern. Aber Hunger und Durst, wenn wir hungrig sind, das merkt man oft manchmal nicht, aber andere um uns herum merken es, wie wir vielleicht hangry werden. Ja, hungrig, angry, wütend. Das ist ein unangenehmer Zustand und es macht was mit uns. Und umso mehr sind wir bewusst dahinterher, diesen Hunger und diesen Durst irgendwo zu stillen. Nicht wahr? Wir essen, wir machen das bewusst, wir essen und trinken, wir wollen dieses Gefühl stillen. Aber nach was sollen wir hungern? Nach was sollen wir hungern? Nach Gerechtigkeit. Was soll das bedeuten? Gerechtigkeit. Hey, wir sind gerecht gemacht worden, wenn wir Jesu Opfer annehmen und vor Gott stehen und er schaut durch die Linse über Jesus hindurch auf uns und sagt, hey, du bist richtig, du hast meine Prüfung bestanden, du bist gerecht, ich rechne dir keine Schuld mehr an, du bist frei gesprochen. Aber was bedeutet das, wenn Jesus auch jemanden geheilt hat, hat er so oft gesagt, gehe hin und sündige nicht mehr. Dir ist vergeben, aber gehe hin und sündige nicht mehr. Hey, das ist, beruht sich nicht nur darauf, hey, ich bin einmal gerecht besprochen, immer gerecht, sondern es bedeutet ein Wandeln in dieser Gerechtigkeit. Und was bedeutet das? Ausgerichtet zu sein, darauf das Richtige zu tun, nach Gottes Maßstäben. Das Richtige zu tun, aus seiner Gnade erkennen wir das und schaffen das zu tun. Es ist nicht ein Druck, den ich euch heute hier auferlegen will, boah, was muss ich alles hier machen? Aber die Menschen, die gerecht geworden sind, die zeigen das mit ihrem Leben. Denn das Herz, die Revolution, die Transformation des Herzens erlebt wurde, dann spiegelt das unser Leben wieder. Dann gehen wir durch unser Leben und gehen auf unsere Mitmenschen auch so ein. Gerechtigkeit zu hungern und dürsten bedeutet, das Richtige zu tun, für unsere Mitmenschen da zu sein, uns für unsere Mitmenschen einzusetzen und nicht zu ignorieren, nicht selbstzentriert durchs Leben zu gehen, sondern zu schauen, hey, wo kann ich Gottes Stimme sein? Und ich finde das so unglaublich, ich stelle mir das in letzter Zeit so vor, wenn ich meine Kinder betrachte, die sind gerade schon gegangen, es muss so unglaublich schwierig sein, Kind zu sein. Immer dieses Hungern und Dürsten nach meiner Gerechtigkeit, mich, meiner, mir, dass ich alles bekomme, was ich brauche, was ich will, dass mir Gerechtigkeit widerfährt und so weiter und so fort. Wie unglaublich anstrengend kann das sein? Aber umso mehr hier Gottes und Jesus Einladung an uns, in ihm zu ruhen und in dieser Gerechtigkeit zu ruhen, der er uns gegeben hat und nicht auf unseres zu beharren und nicht um uns selber zu drehen, sondern uns für unsere Mitmenschen einzusetzen. Das macht uns satt. Das gibt uns ein Gefühl der Sättigung, der Befriedigung. Seinen Mitmenschen eine Freude zu machen, zu helfen, zu sehen, wo eine Not ist. Oder? Also das kann man beobachten, wenn man jemandem was Gutes getan hat. Das macht einen richtig zufrieden. Okay, 5. Muss mich beeilen. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Barmherzigkeit. Ist es nicht so, dass wir in unserem Leben manchmal doch auch eher mit einem zweifachen Maß, verschiedenem Maß messen? Wenn wir das Beispiel von Jesus betrachten, wo ein Schuldiger oder ein Schuldner seinem Herrn ganz viel geschuldet hat und ihm das erlassen wird und er aber seinem Schuldner das Wenige nicht erlassen will. Ja, wie oft ist es so, dass wenn wir einen Fehler machen und darauf hoffen, dass andere mit uns Mitgefühl haben, mit uns barmherzig sind, gnädig sind und uns nicht nach unseren Fehlern beurteilen. Aber wie oft ist es so, wenn wir Ungerechtigkeit erleben in unserem Leben, dass wir irgendwo Vergeltung wollen oder nicht ganz so krass, aber wollen, dass derjenige gerecht behandelt wird, nach seinen Fehlern. Und wenn wir hier das Wort weiter untersuchen, ist es ein Wort, was da auch was bedeutet, eine Liebe, eine Großzügigkeit, Loyalität. Das ist ein Wort, wo mitschwingt, dass man die Extrameile geht für seinen Nächsten. Kennt ihr das? Die Extrameile zu gehen für den besten Freund, für die Familie. Und Jesus fordert uns auf, nicht nur für unsere Familienangehörigen. Hey, in der Bergpredigt sagt er, liebe deine Feinde. Ja, die Extrameile zu gehen. Hey, so wie Jesus es gemacht hat. Jesus ist ans Kreuz gegangen und er hätte auch sagen können, er ist nicht fair. Ich habe das Gesetz eingehalten, alles, jeden Punkt des Gesetzes, aber alle anderen Menschen nicht, sollen sie doch nach ihren Fehlern beurteilt werden. Es wäre fair gewesen, aber dann wären wir heute wahrscheinlich nicht hier. Und Jesus ist für uns die Extrameile gegangen und wir dürfen von ihm lernen, was es bedeutet, so ein großes Mitgefühl zu haben, so ein großzügiges Mitgefühl zu haben unseren Mitmenschen gegenüber und nicht Ungerechtigkeiten festzuhalten. Weil solange du in deiner Hand Ungerechtigkeit festhältst, ist kein Platz, um Gottes Vergebung und seine Barmherzigkeit anzunehmen. Hey, das macht uns glücklich, wenn wir barmherzig sind. Hey, wie wir wollen, wie Jesus später auch noch sagt, hey, wie du willst, dass dir geschieht, so tue mit deinem Nächsten. Hey, lasst uns barmherzig sein, dann werden wir auch Barmherzigkeit erleben in unserem Herz, in unserem Leben. Nummer 6. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz. Hey, David sagt selbst, hey, schaffe in mir ein reines Herz. Und worauf Jesus hier hindeuten will, ist nicht diese religiösen, traditionellen Waschungen, die damals gang und gäbe waren, wenn man in den Tempel gegangen ist, um vor Gott in seine Gegenwart zu kommen, in einem reinen Zustand. Das meint Gott nicht, sondern nicht diese Waschung, sondern es geht ihm um unser Herz. Es geht ihm um den Zustand unseres Herzens. Was sind die wahren Motive in unserem Herzen? Wir können so schnell eine Fassade aufbauen und so tun, als ob wir es alles begriffen haben, aber unser Herz, in welchem Zustand ist dein Herz? Hey, ich weiß für mich, dass mein Herz echt noch Arbeit braucht. Und wir können alle in den Gottesdienst gehen und irgendwie für ein paar Stunden eine Fassade aufziehen oder über Social Media unsere Bilder und Videos und so weiter verteilen, aber wie geht's deinem Herzen? Und glücklich sind die, die sich damit beschäftigen, was im Inneren des Herzens abläuft. Es geht nicht um die Äußerlichkeiten, es geht nicht darum, was wir tun und versuchen, unser Handeln irgendwie zu gerechtfertigen, aber innerlich geht's uns eigentlich nicht gut. Sondern wir müssen an die Wurzel des Problems rangehen und gucken, hey, was ist da in meinem Herzen, was mich vielleicht noch fernhält von Gott? Was ist in meinem Herzen, was mich abhält davon, Gott näher zu kommen? Hey, glücklich sind die, die sich damit beschäftigen, was im Inneren passiert. Sie werden Gott sehen. Come on, ist das nicht cool? Großartig. Nummer 7. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Frieden stiften. Stiften, das ist ein Ausdruck der Aktivität. Das ist nicht die Frieden verbreiten, doch das auch, aber es ist etwas Aktives dran zu setzen, dass Frieden da ist. Ja, wir sagen immer so, ja, wir nehmen den Frieden mit uns und wo wir sind, dort ist Frieden und ich verbreite den Frieden, ich strahle den Frieden aus, aber hey, die Frieden stiften. Und was bedarf es dafür? Hey, keiner hier im Raum würde sagen, ey, Konflikte ist das, was ich brauche, um glücklich zu sein. Oder? Konflikte sind unglaublich herausfordernd. Aber hey, das ist genau der Unterschied. Wenn wir in Konflikten Menschen begegnen, mit dem Frieden, den Gott uns gegeben hat, den die Welt nicht geben kann, und durch Konflikte hindurchgehen, Interesse zeigen und nicht einander beschimpfen und runtermachen, sondern die anderen Seligpreisungen vorher beherzigen, ja, Gerechtigkeit zu üben, barmherzig zu sein und herauszufinden, was bringt uns zusammen, um diesen Konflikt zu lösen. Das ist doch der Unterschied, den wir machen können, wie wir mit Konflikten umgehen, wie wir diesen Frieden stiften, wie wir aktiv etwas daran setzen, weil er entsteht nicht natürlich. Er entsteht nicht natürlich, denn sie werden Söhne Gottes oder nimmst, Töchter Gottes genannt werden. Hey, früher war das ein Ausdruck dafür, dass wenn jemand jemanden in den Handlungen oder in der Einstellung, Charakter, jemanden hochstehendes geähnelt hat, dann wurde gesagt, hey, das ist der Sohn von König so und so oder XY. Wenn diese Person jemanden geähnelt hat, hey, und die Frieden stiften, die werden Kinder Gottes genannt. Ist das nicht cool? Wenn das ist ein Ausspruch dessen, dass Gott uns schon so sieht, dass wir die Friedenstifter sind, dass wir ihm ähnlich sind, dass wir seinen Frieden verbreiten können, auch wenn vielleicht Widerstand kommt, auch wenn vielleicht manche das anders sehen, als wir das denken. Jesus ist auch gekommen, um Frieden zu stiften, und wir wissen, wie es ausgegangen ist, dass er dafür tatsächlich dann auch gekreuzigt wurde, was uns gleich zum nächsten Punkt rüberleitet, über das ich am wenigsten gern spreche. Aber glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Das ist ganz schön krass, oder? Das ist ganz schön herausfordernd, weil keiner möchte verfolgt werden. Aber worauf Jesus uns hier aufmerksam macht, ist, nicht jeder wird dich mögen. Nicht jeder wird das so annehmen können. Da ist ein Unverständnis für diese Werte oder Sichtweisen, die Jesus hier darlegt. Obwohl man meinen würde, dass all diese Dinge, ja, worüber die Seligpreisungen gehen, ja, über ja, einfach den Mitmenschen zu sehen, füreinander da zu sein, Frieden nachzujagen, Gerechtigkeit zu tun, sanftmütig zu sein, barmherzig zu sein. Das ist ja alles, was den anderen, unseren Mitmenschen hochheben soll. Dennoch fassen es manche Menschen nicht auf oder fühlen sich auf den Schlips getreten oder aufgrund von Lebensumständen, Situationen, Erfahrungen sehen das durch einen anderen Filter oder fühlen sich, oh Mann, ich müsste auch so sein, aber ich schaff's nicht. Und wir müssen das in Kauf nehmen, dass wir vielleicht nicht von allen gemocht werden und nicht alle das für gut heißen. Aber er sagt, Jesus bringt hier zwei Ermutigungen. Ihnen gehört das Himmelreich. Hey, wie Paulus sagt, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine liebe Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Hier ist ein Investment, was wir geben. Natürlich auch auf die Zukunft gesehen, aber auch für unser Hier und Jetzt, um unser Herz zu transformieren, um Königreich Gottes, Himmel auf Erden, schon jetzt zu erleben. Hey, wie wir im Vater unser auch beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und es ist nicht vergeblich. Und er fordert uns auf, uns sogar zu freuen und zu jubeln. Warum? Das ist so schwer für uns zu verstehen. Warum sollen wir uns freuen, wenn wir nicht gemocht werden? Wenn gegen uns Menschen irgendwelche Lügen verbreiten? Aber hey, wir geben unser Bestes. Wir halten treu daran fest. Wir wissen, dass das ist, was uns die Erfüllung in unserem Leben gibt. Und vielleicht werden es einige nicht feiern. Aber wenn wir dranbleiben, werden umso mehr Gott durch uns erleben. Gott erleben, wie er ist. In seiner Liebe, in seiner Güte, in seiner Annahme. Come on. Das ist es, wonach wir hinterher streben wollen, oder? Dass Gott durch uns groß wird. Dass das das Glück ist, wonach wir trachten sollen. Auch wenn es Hindernisse gibt. Hey, das Leben ist nicht leicht, ist auch kein Zuckerschlecken. Aber mit Jesus an unserer Seite dürfen wir die Hoffnung haben, die uns nie, nie im Stich lässt. Hey, und wieso ich überhaupt über diesen Part der Bergpredigt gesprochen habe, ist einfach, weil ich gemerkt habe, wow, Glück? Was ist Glück? Ich hatte so einen Moment der Überforderung vor 2-3 Wochen, wo ich versucht habe, alles unter einen Hut zu bringen und versucht habe, allem gerecht zu werden. Und dann kam so eine Ermutigung in unserer Montagsmorgensandacht, wo Gott einfach mich sowas von getroffen hat. Und da war mir klar, ich will darüber sprechen, was es bedeutet, glücklich zu sein, auch wenn es dem entgegengeht, was unsere Welt vielleicht uns vermitteln will. Psalm 84, lasst mich den noch mit euch teilen. Glücklich zu nennen sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Sie werden dich für immer preisen. Glücklich zu nennen ist, wer seine Stärke in dir gefunden hat. Durchqueren sie das Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort mit Quellen, und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie dann vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Und letzter Vers, der hier gar nicht mit drauf ist. Glücklich sind die, die auf Gott vertrauen. Und es kam dreimal glücklich. Und ich habe mich so nicht glücklich gefühlt, so überfordert, so ausgelaugt, genauso wie es hier steht. Und genauso wie Joachim vor einem Gebetsmoment gebetet hat und gesagt hat, hey, Tal des Todes, es packt heute unsere Message so sehr in einen schönen Rahmen. Durchqueren Sie das Tal der Dürre. Dann wird es zu einem Ort mit Quellen. Hey, und vielleicht fühlst du dich genauso, was eigentlich den Zustand des Glücks Jesus beschreibt. Vielleicht fühlst du dich traurig, vielleicht fühlst du dich ungenügend, kaputt, gestresst. Vielleicht hungerst du nach etwas. Ja, aber genau das ist der Punkt, wo Jesus sagt, ich komme in deine Situation rein, ich komme in deine Dürre rein, ich komme in dein Hungern hinein. Und du sollst einen Ort vorfinden, der voller Quellen ist, der von Fruchtbarkeit nur so sprießt. Auf Schritt und Tritt. Das Wichtige ist, dass wir uns nicht überfordert fühlen, auch nicht durch die verschiedensten Dinge, die Gott vielleicht von uns erwartet, die wir tun sollen, die uns total herausfordern, sondern wir gehen Schritt für Schritt, Schritt für Schritt und gehen immer weiter und immer weiter und immer weiter und kommen immer mehr voran und erleben Gottes Güte und erleben Gottes Zusprüche und erleben Gottes Versprechen, dass sie in Erfüllung gehen, dass wir Himmel auf der Erde erleben dürfen, schon jetzt und hier. Wie wäre es, wenn wir aufstehen und glücklich ist der seine Stärke in Gott gefunden hat, der sein Herz ausrichtet nach dem, was Jesus uns hier lehrt. Das ist das Glück. Das ist das ultimative Glück, das erfüllte Leben. Wenn wir vor Gott kommen und sagen, hier bin ich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Hey, und vielleicht, ja, wenn du in einem Tal der Dürre gerade bist, ja, der Trockenheit, ein Tal voller Todesschatten, wo Dinge in deinem Leben sind, die dich überfordern. Oder wo du Dingen nachjagst und versuchst, Dinge zu ergreifen mit deiner eigenen Kraft, Dinge selber unter Kontrolle zu haben. Hey, wie wäre es, wenn wir uns jetzt einen Moment geben, wo wir diese Dinge Gott hingeben und sagen, Gott, das Glück kommt nicht, wenn ich die Kontrolle behalte oder wenn ich mich um mich selber drehe oder wenn ich nur darauf schaue, was ich brauche. Und ich will mich ausstrecken nach dir und zu dir und möchte deine Stimme sein. Möchte deine Stimme sein der Hoffnung, möchte deine Stimme sein der Liebe für meine Mitmenschen. Und ich weiß, dass du dann kommst und dass du deine Versprechen, deine Zusagen erfüllst. Es sind keine leeren Worte. Gott, wir danken dir dafür. Gott, wir strecken uns aus heute an diesem heutigen Morgen, Herr. Geben dir all das hin, was uns abhält, von dem Glück, den du für uns vorgesehen hast, Herr. Von dem erfüllten Leben, den du uns zusagst, Herr. Gott, du sagst in deinem Wort, dass wir so werden sollen wie ein fruchtbarer Baum, der seine Blätter, dessen Blätter nie verwelken, der immer Früchte tragen wird. Das sagst du, so sieht ein glückliches Leben aus, Herr. Und wir strecken uns aus zu dir und sagen, Herr, hier sind wir. Hier sind wir. Nicht, weil wir so toll sind. Nicht, weil wir es alles ergriffen haben. Nicht, weil wir die Weisheit irgendwo gegessen haben. Sondern wir sagen, Gott, wir brauchen dich. Gott, ich brauche dich. Herr, nimm unser Herz. Wir wollen unser Herz dir hingeben. Schaffe ein reines Herz in uns. Danke Gott dafür, dass du jede Situation in unserem Leben siehst, dass du es bist, der uns Trost schenkt, der uns sättigt, der wirklich, wo wir bei dem wir Erbarmen finden werden. Danke, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, Herr, und deinem Frieden nachjagen dürfen, Gott. Danach wollen wir uns ausrichten, Herr, und sagen, Gott, wir sind dein Herr. Wir sind dein Herr. Danke, Gott. Danke für ein erfülltes Leben in dir. Und dass deine Gnade genug ist. Deine Gnade ist genug. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und kennst Jesus noch nicht. Und weißt auch nicht, was das bedeutet. Himmel auf Erden? Was bedeutet das? Aber hey, hier die Einladung. Du kannst es erleben. Du kannst es erleben in deiner Herausforderung, in deiner Not, in deinem Leid. Wenn du zu Gott kommst, wird er sich dir erweisen und dir die Ruhe geben, die du benötigst, um durchzuhalten, durchzugehen durch das Tal der Dürre. Und du sollst voller Quellen aufsprudeln, aufblühen. Das hat Gott für dich vorgesehen. Und wenn du ihn noch nicht kennengelernt hast, gibt es jetzt die Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, Gott, ich gebe dir eine Chance in meinem Leben. Wenn du hier heute bist und noch nie die Entscheidung getroffen hast, Jesus Teil deines Lebens sein zu lassen, dann würde ich jetzt einmal bis drei zählen und darfst mit einem Handzeichen zeigen, dass du dich aufmachen möchtest und herausfinden möchtest, wie es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Es ist nichts Peinliches, nichts Unangenehmes, es ist einfach nur ein Schritt näher zu deinem inneren Frieden, zu deiner inneren Ruhe, zu einem erfüllten Leben in Gott. Hey, ich würde jetzt bis drei zählen, dann kannst du mir mit einem Handzeichen zeigen, dass du gerne das tun würdest. 1, 2, 3. Ich sehe die Hände da hinten, vielen Dank. Mega, gibt es noch eine Hand, die sagt, da hinten sehe ich die Hand, vielen Dank. Mega Entscheidung, danke, da vorne sehe ich die Hand, vielen, vielen Dank. Hey, wenn du Gott noch nicht kennst, ist die Möglichkeit, ist da noch jemand, der sagt, hey Gott, ich probier's. Ich probier's, an deiner Seite unterwegs zu sein. Ich hab's probiert, ich hab nicht alles verstanden und es fühlte sich total komisch an. Okay, wir würden jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Ich würde vorsprechen und die Gemeinde betet nach. Danke Gott für deine Liebe, für dein Reich, das ich erleben darf. Schon hier und jetzt. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist. Dass ich gerecht bin und dass ich ein neuer Mensch bin und ein neues Leben beginnen darf. Mit dir an meiner Seite. Ich gebe dir die Ehre und danke dir, Herr. Amen. Amen. Dicken Applaus für all diejenigen, die sich entschieden haben, mit Gott unterwegs zu sein. Wie großartig! Halleluja!
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.